An Ihrer Stelle wäre mir das jetzt schon Belohnung genug gewesen. Wenn Sie sich am ersten Weihnachtsfeiertag hierher quälen, eine festliche Abendliturgie mitfeiern und dann diesen fulminanten Eröffnungsprolog hören aus dem Johannesevangelium. Mehr muss eigentlich gar nicht sein. Herrlich! Sie werden ihn nochmal hören in diesen Festtagen der Weihnachtszeit. Heute, weil ich ja vor einem Publikum stehe, das besonders interessiert ist, sonst wären Sie nicht hier, möchte ich mit Ihnen darüber nachdenken, was überhaupt der Sinn des Weihnachtsfestes ist. Was soll das Ganze? Wenn man den Blick nach hinten richtet, könnte man sagen, ja, es geht einfach um eine Erinnerungskultur, was vor vielleicht 2029 Jahren war. Es war diese Tage auch eine schöne Karikatur im Donaukurier, wo man die Spitze eines Weihnachtsbaumes sah und ein unübersehbares Meer von bunten Geschenken und drunter kam eine Sprechblase raus. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Ja, es soll irgendwann mal vor 2000 Jahren jemand geboren worden sein, deswegen machen wir das alles hier. Ich fand die sehr schön, die Karikatur. Gestern Abend in der Heiligen Nacht versuchte ich den Blick in die Zukunft zu lenken, weil das der Titusbrief war, 2,13. Es geht bei Weihnachten auch um die Erwartung, um die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi. Wenn er damals gekommen ist, dann wird er in Zukunft wiederkommen. Und heute, es ist ja immer noch Weihnachten, möchte ich mit Ihnen das Jetzt betrachten. Was ist Weihnachten jetzt? Die Menschwerdung, die Inkarnation oder ein anderes schweres Wort, die Christosis, die Christuswerdung. Wie werde ich eine Tochter Gottes? Wie werde ich ein Sohn Gottes? Wie gelingt das, Christus anzuziehen, sich allmählich in ihn zu verwandeln und dabei immer mehr ich selbst zu werden? Ich muss gar nicht so viel Text heute mitbringen. Es reicht ein einziger Vers aus. Aus dem Prolog, der Vers 12. Wenn Sie geneigt sind, kommen Sie doch einfach in drei Schritten mit durch diesen Vers 12. Was bedeutet es, Christ zu werden? Was bedeutet es, weihnachtlich zu leben? Das Erste ist, du sollst Jesus annehmen. Annehmen. Das ist ein sehr, sehr allgemeines Wort, das da steht. Also nehmen in der allgemeinsten Form, in der Vergangenheit einmalig punktuell passiert. Wenn Sie Freikirchler wären, würden Sie sofort sagen, kenne ich, klar, weil die alle ja ihr Bekehrungserlebnis liefern müssen. Die sagen dann genau, es war ein Freitag, der 11. März, 2002, ich war im Supermarkt gestanden und plötzlich habe ich begriffen, dass Jesus Christus existiert und dass er mich liebt und dass er eine Person ist, mit der ich in Beziehung treten kann. Die meisten Katholiken haben sich diese Frage nie gestellt. Denn ihr seid im Normalfall als Kinder getauft worden, ihr habt euch das nicht ausgesucht. Einige wenige haben das Glück, dass sie immer irgendwie eine Beziehung zu diesem Jesus hatten, die nicht verloren gegangen ist durch die Pubertät oder die jungen 20er und 30er Jahre. Das mag es geben. Der Normalfall ist wahrscheinlich mehr, dass ich später im Leben durch irgendein Ereignis diese Suche wieder aufnehme. Gibt es Jesus wirklich? Kann ich mit ihm eine Beziehung führen, wie mit jedem anderen Menschen auch? Oder ist es eine Idee, eine Ethik, eine Wertevorstellung? Und ich befürchte, sehr, sehr viele getaufte und gefirmte Katholiken haben nie eine Beziehung entwickelt zu diesem Jesus. Aus verschiedensten Gründen, die ich jetzt nicht ausführen kann, auch überhaupt nicht bewerten möchte oder so. Einfach als Feststellung. Eine Beziehung zu Jesus ist nicht selbstverständlich. Sie kann mir geschenkt werden. Das Erste, was dieser Prolog bringt als Idee, ist: Nimm Christus an. Und als Bild möchte ich Ihnen mitgeben, was mir gestern ganz begeistert mein Mitbruder Pater Lorenz erzählte. Der hatte nämlich so mehrere Krippenlegungsfeiern mit kleinen Kindern. Und in einer Feier gab es ein kleines Mädchen, die Maria gespielt hat. Und die wollte das Jesuskind gar nicht mehr loslassen. Sie hat es bekommen im Evangelium, sie hat es ganz stolz getragen, ganz sorgfältig in die Krippe abgelegt und sie konnte es nicht mehr aus dem Auge lassen. Vielleicht sagen Sie kitschig, niedlich, aber das ist ein kleines Beispiel dafür, was es bedeuten kann, eine Beziehung zu Jesus zu haben, die mich wirklich berührt. Wenn ich von ihm nicht mehr den Blick lassen kann, wenn er mich so ergreift, dass ich ergriffen bin. Die Jesus angenommen haben. Das zweite aus demselben Vers, die an den Namen Jesu glauben. An den Namen glauben. An welchen Namen? Nachdem Sie ja alle Deutsche sind, kennen Sie alle das Rumpelstilzchen und wissen, dass der Name immer für das Wesen einer Person steht. Wenn ich den Namen habe, habe ich jemanden ganz begriffen und haben damit auch Zugriff und Macht auf ihn. Ja, schön. Ich glaube an den Namen Jesus, Jeshua, dass Gott rettet. Ich glaube an Jesus Christus, Christus, der Messias, der Gesalbte, der, auf den alle gewartet haben, damit er die besten Verhältnisse wiederherstellt. Glaube daran. Komische Aufgabe, finde ich. Auch das ist nicht sehr katholisch. Einen Katholiken zu treffen, der sagt, Jesus ist mein Retter und Heiland. Ich habe es verstanden. Es gab ein Leben davor und danach. Aber als ich verstanden habe, dass Jesus mein persönlicher Retter ist, der sich mir ausliefert als kleines Baby, als Christkind, hat sich mein Leben in der Qualität völlig verändert. Ich muss nicht mehr alles erretten, das hat er schon gemacht. Ich muss nicht jedes Problem lösen, dafür ist ein anderer zuständig. Ich muss nicht für das Heil und Wohl der Welt sorgen, das ist Gottes Ding und das kann der viel, viel besser als ich. Auch das ist weihnachtlich. Sie können durchaus heute Abend, heute Nacht mal, wenn all die anderen schlafen, in ihr Wohnzimmer gehen, das Licht an der Krippe anknipsen, sich hinknien und sagen, Jesus, jetzt nehme ich dich als meinen Retter und Heiland an. Das ist am Anfang vielleicht ein bloßer Willensakt, aber Jesus möchte ja mein Ja hören. Und dann wird er ihnen bestimmt früher oder später auch den Glauben dazu schenken. Das dritte ist die, die aus Gott geboren sind oder aus Gott gezeugt. Eben nicht auf biologisch-natürlichem, sondern auf übernatürlich-geistlichem Wege. Sie haben das in der schönen zweiten Lesung gehört aus dem Beginn des Hebräerbriefs. Du bist mein geliebter Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Du bist meine geliebte Tochter, heute habe ich dich gezeugt. Das ist diese etwas sagenumwobene, geheimnisvolle Wiedergeburt im Christentum. Es gibt durchaus auch christliche Sekten, die meinen, wenn von Wiedergeburt die Rede ist, hat das was mit der fernöstlichen Reinkarnation zu tun, mitnichten, sondern durch die Taufe, dadurch, dass mich Gott als sein Kind annimmt, werde ich eine neue Schöpfung, ich werde wiedergeboren. Ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus. 2. Korintherbrief 5,17. Und auch das könnten Sie heute Nacht in einem kleinen, privaten Moment vor der Krippe tun. Sie könnten sagen, Jesus, bei meiner Taufe damals habe ich mich nicht dafür entschieden, aber jetzt nehme ich dich ganz und gar an und gebe mich dir selbst ganz hin. So ein kleiner Akt der Hingabe. Wissen Sie, warum diese drei Dinge so wichtig sind? Dass ich Jesus annehme, dass ich an seinen Namen glaube und dass ich aus ihm gezeugt oder geboren werde. Weil dann ich die Macht bekomme, ein Kind Gottes zu werden. Das geht Ihnen so locker über die Lippen, Kind Gottes. Ja klar sind wir alle Kinder Gottes. Was wäre denn, wenn Sie ein Kind aus der, was weiß ich, Hilton-Dynastie wären oder ein Kind von Elon Musk oder Jeff Bezos? Was würde das bedeuten? Du bist ein Kind von Elon Musk, der hat, keine Ahnung, 200 Milliarden Dollar. Du bist sein Kind. Das würde bedeuten, dass alles, was du in deinem Leben tust, nicht wichtig ist, weil du hast schon qua Abstammung einen derartig großen Puffer um dich herum, dass du für die schönen Seiten und den Luxus in der Welt prädestiniert bist. Es ist völlig egal, was du tust. Du bist Erbe. Du erbst so viel, wie du nie aus eigenen Möglichkeiten zustande bringen könntest. Hat Ihnen schon jemand gesagt, dass Gott der Eigentümer dieser ganzen Welt ist? Dass ihm alle Ölquellen gehören? Alle Grundstücke auf der Welt? Und du bist sein Kind. Du bist sein Erbe. Gott gibt an Weihnachten uns die Macht, Kinder Gottes zu werden. Und der Evangelist benutzt diese eigentlich provokante Formulierung. Es ist eine Macht, eine Vollmacht, Kind Gottes zu werden. Wir müden Christen aus dem Abendland haben das Staunen verlernt über diese unglaubliche Würde, die passiert in der Taufe. Ihr könnt Weihnachten nach hinten gucken als nostalgisches Fest. Einige ganz besonders Fromme gucken Weihnachten nach vorne und erwarten die Wiederkunft. Aber es ist genauso das Wunder der Christwerdung von jeder und jedem Einzelnen von euch. Und das tut man am besten ganz alleine in der Nacht vor der Krippe. Amen.